Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Dieser Satz ist, nein, nicht von Kant. Es ist der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1948. Aber auch wenn Kant da natürlich schon sehr lange tot war, gilt er als einer der Vordenker der Idee der Menschenrechte. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und diesmal ist Marie Göbel zu Gast von der Ruhr-Uni Bochum. Willkommen, Frau Göbel.
Hallo.
Oder hätte der Satz doch von Kant stammen können?
Ja und nein. Der Satz, dass Menschen frei geboren sind und Würde haben, hätte nicht nur so von Kant sein können, sondern kommt in der ein oder anderen Form in der Tat in Kants Philosophie vor. Bei Menschenrechten müsste man das etwas differenzierter beantworten, weil Kant keine Theorie der Menschenrechte entwickelt hat, aber so meine ich ganz zu Recht als Vordenker dieser Idee gelten kann.
Das Verblüffende an diesem Satz, also ich bin jetzt noch bei den Vereinten Nationen und bei der Erklärung der Menschenrechte und noch nicht bei Kant, ist ja, wenn gesagt wird, alle Menschen sind frei und gleich geboren, dass eigentlich schon alles da ist, wenn ein Mensch auf die Welt kommt. Also als ob das sozusagen zur Natur des Menschen gehören würde, dass alle gleich und frei sind.
Na, auch bei der Natur muss man sagen, ja und nein. Also was wirklich ganz wichtig an diesem Gedanken ist, ist, dass man davon ausgeht, dass Menschen Würde haben und dass Menschen Menschenrechte haben, das ist unbedingt. Also Menschen müssen nicht erst etwas Bestimmtes tun oder sie müssen nicht zum Beispiel einen bestimmten sozialen Status haben, um Menschenwürde zu haben.
Ach, das meinen Sie mit unbedingt?
Genau.
Man muss nichts dafür tun.
Es ist sozusagen nicht an kontingente Eigenschaften, Fähigkeiten, an etwas, was man erreicht hat im Leben geknüpft, sondern jeder Mensch hat diese Würde und hat diese Rechte, unabhängig von allen empirischen Gegebenheiten oder dem, was diesen Menschen sonst noch auszeichnet.
Also zum Beispiel auch der Mörder.
Auch der Mörder, genau. Das steckt damit drin, auch der Mörder. Also man kann seine Menschenwürde und seine Menschenrechte nicht verlieren. Es gibt, was die Menschenwürde anbelangt, muss man sagen, es gibt andere Würdeformen, die kann man verlieren und die kann man auch in unterschiedlichem Grade haben. Aber gerade die Menschenwürde dann, wenn man sie als Fundament der Menschenrechte begreift, die ist eben, die hat der Mörder und die ist unbedingt. Und dann kann man sagen, Menschen haben die von Natur aus. Das ist dahingehend irreführend, dass man dann schnell denkt, Menschenwürde oder denken könnte, Menschenwürde ist so etwas, was irgendwie in Menschen drin ist, was man sozusagen vorfinden kann. Mhm. Es gibt auch Philosophinnen und Philosophen, die so argumentieren würden. Viele würden aber auch sagen, nein, so funktioniert das nicht, sondern wir brauchen Gründe, Argumente, warum wir uns gegenseitig diese Würde zuschreiben sollten.
Und sind wir jetzt schon bei Kant, wenn es darum geht, das nicht aus der Natur des Menschen abzuleiten, sondern aus Vernunftgründen?
Ja, also das ist, also Kant, würde ich behaupten, hat ganz entscheidende Impulse für dieses Verständnis der Menschenwürde geliefert. Nach Kant ist ja die Würde ein absoluter Wert, der Menschen innewohnt. Er unterscheidet in seinem bekannten Werk Grundlegung zur Metaphysik der Sitten die Würde als einen absoluten Wert von dem relativen Wert, den Sachen oder nach Kant leider muss man aus heutiger Sicht haben, zum Beispiel auch Tiere haben. Also alles, was keine Vernunft hat, hat nur einen relativen Wert, einen Sachwert. Und Menschen oder vernünftige, vernunftbegabte Wesen haben einen absoluten Wert, eine Würde. Und das hat in der Tat mit ihrer Vernunft, aber genauer mit ihrer Autonomie, ihrer Fähigkeit zu moralischem Handeln oder moralischer Selbstgesetzgebung zu tun. Das ist eine ganz wichtige Idee in Kants Werk.
Wenn Sie gesagt haben, dass die Würde eine so lange Geschichte mit sich rumschleppt, dieser Begriff, dann steckt da meiner Meinung nach die Gefahr drin, dass man irgendwann im Alltag gar nicht mehr so genau weiß, was meint man eigentlich, wenn man von Würde des Menschen spricht. Und es ist ja so zentral für uns bis heute, sich auf diese Formel zu berufen. Deswegen nur noch mal jetzt hineingepflanzt in mein Gedächtnis. Was sollten wir meinen, wenn wir von Würde des Menschen sprechen, wenn wir der Spur von Kant folgen? Warum haben wir beide Würde? Und der abwesende Mörder auch, von dem schon die Rede war.
Also wenn wir fragen, warum wir beide und der Mörder und alle anderen Menschen Würde haben, dann würde ich mit Kant antworten, weil wir uns als Wesen, die zu moralischem Handeln befähigt sind, die in der Lage sind, nicht nur nach ihren Gefühlen oder Eigeninteressen zu handeln, sondern nach moralischen Prinzipien zu handeln, weil wir uns als solche Wesen nicht anders selbst verstehen können als Wesen mit einem unbedingten Wert. Also es hat etwas mit unserem praktischen Selbstverständnis als, wie Kant sagen würde, Personen zu tun. Mhm. Und das hat im Kern zur Folge, dass Menschen einen Status, man nennt das einen Status der Unabwägbarkeit haben. Menschen können nicht einfach gegeneinander ausgetauscht werden. Also ich kann nicht zum Beispiel sagen, hier ist der eine Mensch, der ist irgendwie wertvoll. Und jetzt habe ich aber hier drei andere Menschen, da würde ich sagen, die sind noch ein bisschen mehr wertvoll aus meiner Perspektive. Und deshalb können wir jetzt die Rechte dieses einen Menschen einfach sozusagen über Bord schmeißen, wir können die einfach ignorieren. Nein, so funktioniert das nicht, sondern wenn ich einen absoluten Wert, Würde habe, dann heißt das, dass ich als Person mit meinen Interessen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Rechten in allen Handlungen und in allen politischen Regelungen immer mit berücksichtigt werden muss. Das ist etwas, worauf ich ein Recht habe, und das ist etwas, wozu alle anderen Menschen verpflichtet sind. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Das ist in gewisser Weise der Gedanke, den wir bei Kant finden, auch wenn der bei Kant viel mehr mit Pflichten als mit Rechten korreliert ist. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied.
Das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Denn wir haben es bislang in diesem Podcast noch nicht geschafft, 15 Minuten über Kant zu sprechen, ohne dass es um Pflichten geht. Und wenn wir jetzt über Menschenrechte sprechen, sind wir bei der rechten Seite. Aber wie Sie sagen, die Pflichten gucken bei Kant immer wieder um die Ecke.
Ja, das ist in der Tat was. Also bei Kant läuft das ungefähr so. Er begründet, warum Menschen Würde oder einen absoluten Wert haben. Das hat einen unbedingten moralischen Status jedes Menschen oder jedes Vernunftwesens zur Folge. Und daraus folgt, dass Menschen einander verpflichtet sind und indirekt Rechte, aber zunächst einmal Pflichten. Und an dieser Stelle muss man auch, um, sagen wir mal, von Kant zu einem Menschenrechtsgedanken zu kommen, eine Modifikation vornehmen. Also ich würde sagen, um von da aus wirklich zu einer Menschenrechtstheorie oder einer Menschenrechtsidee zu gelangen, muss man über Kant hinausgehen. Was nicht weiter verwunderlich ist, wir müssen uns natürlich immer klar machen, Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das stammt von 1948. Man kann sagen, der Menschenrechtsgedanke ist älter, aber zu Kants Zeiten gab es nicht das, was für uns heute beinahe schon selbstverständlich ist, dass wir wirklich eine Menschenrechtspraxis haben, ein Menschenrechtsregime, völkerrechtliche Regelungen, die an Menschen orientiert sind, an Menschenrechten orientiert sind. All das hatten wir zu Kants Zeiten nicht.
Ja.
Genau, da waren die Pflichten viel mehr im Vordergrund als die Rechte in seiner Philosophie.
Genau, man darf da im Rückblick dann auch nicht ungerecht sein, wenn man sich fragt, warum fehlt da was im Jahre 1700 so und so viel. Und trotzdem müssen wir die Lücke Also was da fehlt bei Kant, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Denn heute könnte man ja im Rückblick sagen, Menschenwürde, Menschenrechte, das eine ist mit dem anderen so eng verknüpft, dass wir gar nicht verstehen, was da bei Kant in ihren Augen gefehlt hat. Was war es denn, was gefehlt hat? Warum muss da noch ein Schritt weiter gegangen werden? Warum müssen sie, wie sie gesagt haben, über Kant hinausdenken?
Also heute ist es ja so, dass wenn wir uns zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte angucken, aber auch andere sehr wichtige internationale Dokumente, dann finden wir immer die Idee, dass die Menschenrechte in der Menschenwürde gründen, dass die Menschenwürde das Fundament der Menschenrechte ist. Mhm. Und jetzt kann man das unterschiedlich interpretieren, aber im Kern bedeutet das einfach, wir Menschen haben Menschenwürde und deshalb haben wir Menschenrechte. Und Menschenrechte zu haben bedeutet zunächst einmal, einen Anspruch zu haben auf bestimmte Güter, auf Zugang zu bestimmten Gütern. Das heißt, der Menschenrechtsgedanke, man kann auch sagen, ist so ein Empowerment-Gedanke. Das Individuum hat ein Recht darauf, bestimmte Dinge zu haben. Und diesem Recht korrelieren dann Pflichten anderer. Also wenn ich zum Beispiel ein Recht habe darauf, ein Recht auf Leben habe, dann haben andere die Pflicht, mir Zugang zu bestimmten Gütern zu verschaffen, die mich am Leben erhalten oder mir mindestens diesen Zugang nicht zu verwehren. Und bei Kant fehlt, oder sagen wir vorsichtiger, bei Kant steht dieser Rechtsgedanke nicht an erster Stelle. Bei Kant folgt daraus, dass wir Menschen Menschenwürde haben, zunächst einmal, dass wir einander verpflichtet sind, dass wir moralische Pflichten haben. Und zwar, dass wir überhaupt moralische Pflichten haben. Also die Menschenwürde ist sozusagen in gewisser Weise, daran ist die ganze Idee der Moral geknüpft. Aber Rechte folgen daraus nicht unmittelbar. Das hat einfach etwas mit der Weise zu tun, wie Kant über das Verhältnis von Pflichten und Rechten nachdenkt.
Sie haben jetzt zweimal von Gütern gesprochen. Und dass es das bei Kant so nicht gibt, dass er nicht aufgezählt hat, die 1 bis 10 wichtigen Güter, die Menschen zustehen, wenn man dieser Idee von Menschenrechten folgt. Was könnten das für Güter sein, wenn wir das von heute anschauen?
Menschenrechte schützen nach allgemeinem Verständnis erstmal besonders grundlegende Güter. Und was man dann unter Gütern versteht, ist so etwas wie Leben, körperliche Unversehrtheit, psychische Unversehrtheit, ein bestimmter Lebensstandard, also ein Dach über dem Kopf zu haben, Zugang zu medizinischer Hilfe zu haben. All das sind Güter. Und die kommen schon bei Kant vor. Bei Kant gibt es nur keine, sagen wir mal, Menschenrechtsliste mit Blick auf diese Güter. So etwas sucht man bei Kant vergeblich. Also man sucht das, was Bestandteil einer jeden Menschenrechtstheorie wäre, bei Kant vergeblich, dass er sagt, okay, es gibt ein Menschenrecht auf die und die Güter. Und was vor allem Kant nicht hat, ist so etwas wie eine wirkliche Güterhierarchie. Und das braucht man, um Menschenrechte gegeneinander abzuwägen. Das ist das, was Menschenrechte in der Praxis auszeichnet, dass eben das Menschenrecht der einen Person immer wieder in Konflikt gerät mit dem Menschenrecht der anderen Person.
Dafür brauche ich jetzt ein Beispiel.
Also sagen wir, alle Menschen haben erstens ein Menschenrecht auf Eigentum und zweitens ein Menschenrecht auf Leben. Jetzt befindet sich eine Person in einer Notsituation, sagen wir, sie war in den Bergen wandern, es kommt ein schlimmer Schneesturm und die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten, ist, in die Hütte einer anderen Person einzubrechen, also ihr Recht auf Eigentum eigentlich zu verletzen. Und in dem Fall würden wir sagen, es handelt sich nicht um eine Menschenrechtsverletzung, sondern das Menschenrecht auf Leben der einen Person wiegt stärker als das Menschenrecht auf Eigentum der anderen Person. Mhm. Und wenn man jetzt weiter fragt, warum das so ist, dann könnte man zum Beispiel argumentieren, das tun viele moderne Menschenrechtstheorien, dass Menschenrechte zum Beispiel etwas mit den Bedingungen von Handlungsfähigkeit zu tun haben. Und um überhaupt handeln zu können, um überhaupt praktisch tätig werden zu können, muss ich erst einmal am Leben sein. Und ob ich dann vielleicht meine Hütte und ihr Inventar verliere oder auch nur vorübergehend an jemand anderen abtreten muss, ist dafür weniger grundlegend.
Aha, also man muss abwägen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wenn man diese Güter auflisten möchte.
Genau.
Aber Kant hat es sowieso nicht gemacht, haben Sie gesagt. Diese Gütertheorie fehlt bei ihm.
Die fehlt bei ihm, genau. Also Güter kommen natürlich vor in diversen Hinsichten, aber es ist mit Kant sehr schwierig, eine systematische Abwägung von Gütern oder Interessen vorzunehmen.
Ja. Fehlt Ihnen noch was anderes bei Kant? Bei diesem Versuch, über ihn hinauszudenken in puncto Menschenrechte?
Naja, etwas, was zumindest bei Kant umstritten ist, dann kommen wir aber an ein sehr schwieriges Thema in der Kant-Interpretation. Das hat was mit dem Verhältnis von Moral und Recht bei Kant zu tun. Menschenrechte sind nach unserem heutigen Verständnis zuvorderst moralische Rechte. Also jeder Mensch hat erstmal ein moralisches Recht auf bestimmte Güter. Und wenn ihm dieses Recht systematisch verwehrt wird, dann ist es unmoralisch. Das impliziert aber, dass Menschenrechte in eine politisch-rechtliche Form gegossen werden sollen. Also Menschenrechte sind nach unserem heutigen Verständnis ganz wichtige oder sogar die fundamentalen Legitimitätsbedingungen für Staaten. Staaten, die Menschenrechte missachten, machen moralisch etwas falsch, können aber im Zweifelsfall auch politisch-rechtlich belangt werden. Und dieser Zusammenhang zwischen Moral und Recht bei Kant ist sehr umstritten. Auf jeden Fall finden wir, also bei Kant kann man sozusagen das, was moralisch aus der Menschenwürde folgt, nicht einfach so politisch-rechtlich übersetzen. Das ist sehr umstritten. Und auch da müsste man aus heutiger Sicht sagen, das ist ganz klar so, wenn man sagt, Menschen haben Menschenwürde und diese Würde ist die Grundlage für Menschenrechte, dann hat das ganz klare politisch-rechtliche Implikationen.
Gut, aber das ist jetzt für uns im Jahr 2024 auch sehr leicht, da das Defizit bei Kant zu sehen. Es gab nicht die UNO, es gab nicht die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und folglich konnten zu seiner Zeit auch nicht Staaten moralisch an den Pranger gestellt werden, wenn sie Menschenrechte verletzen.
Genau, das war eine völlig andere Situation. Das ist ja gerade ein Teil unseres heutigen Menschenrechtsgedanken, dass Menschenrechte unter bestimmten Bedingungen die staatliche Souveränität einschränken können. Auch da muss man natürlich jetzt im Detail schauen, in welcher Weise kann die dann eingeschränkt werden, wer darf das. Aber Staaten müssen die Menschenrechte achten, sonst sind sie nicht legitim. Das ist der Grundgedanke.
Naja, angenommen, man würde uns jetzt hier in China zuhören und über Menschenrechte sprechen und Kant wäre auch jetzt noch unter uns, dann hätte er es möglicherweise mit dem Vorwurf zu tun, dass sein Denken eben westliches Denken ist und nicht unbedingt verallgemeinerbar für die ganze Welt. So ist ja eine andere Sichtweise. Auch das müsste er heute bedenken.
Das müsste er bedenken und dann müsste man natürlich zwischen zwei Aspekten unterscheiden. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Menschenrechte nicht von allen überall anerkannt werden. Sie sind ein moralischer Maßstab und auch ein politisch-rechtlicher Maßstab. Aber de facto wären Menschenrechte nicht so wichtig, wenn sie nicht ständig überall missachtet würden und deshalb eine Korrektur darstellen. Die Frage, ob Menschenrechte ein westliches Konzept sind und dementsprechend auch so eine Art von moralischem Imperialismus, so wird das ja zuweilen genannt, implizieren, ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, nein, das sind sie nicht, weil wenn wir uns genauer angucken, wie Menschenrechte begründet werden können, dann ist es sehr schwer, wenn man sich bestimmte Staaten genauer anguckt, wirklich zu argumentieren, dass die Menschen, die de facto in diesen Staaten leben, nicht eigentlich von dem Menschenrechtsgedanken genauso überzeugt sind wie andere. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Minderheiten, wie unterdrückte Minderheiten überall auf der Welt im Namen der Menschenrechte für ihre Rechte eintreten, dann muss man sich ein Stück weit fragen, wer diesen Vorwurf, dass Menschenrechte ein westliches Konzept sind, wirklich erhebt. Also ich will gar nicht bestreiten, dass natürlich, wie jeder andere Begriff auch, kann der Begriff der Menschenrechte oder die Idee der Menschenrechte missbraucht werden. Er kann in komische, Er kann in abwegige Richtungen benutzt werden. Also natürlich ist da, wie bei jedem Begriff und erst recht jedem so moralisch aufgeladenen Begriff, ein gewisses Missbrauchspotenzial da. Mhm. Aber der Einwand, dass das ein grundsätzliches westliches Konzept ist, was für andere Teile der Welt nicht gilt oder nicht gelten sollte, den halte ich mindestens für stark übertrieben.
Naja, ist auch gut, wenn wir ziemlich sicher sein können, dass Kant auf einen solchen Vorbehalt eine gute Antwort parat gehabt hätte. Marie Göbel über Kant und die Menschenrechte. Besten Dank.
Danke.